Ja, guten Morgen auch nochmal von mir. Ich möchte gern auch nochmal beten, bevor wir jetzt in Gottes Wort schauen. Vater im Himmel, hab du von Herzen Dank für alles, was wir schon hören durften, auch über dich. Hab Dank, dass wir dich suchen dürfen, dass du dich finden lässt. Und hab Dank, dass du jetzt auch den zweiten Teil segnen wirst. Bitte bereite unsere Herzen vor, auf dein Wort zu hören. Ja, das ist ein Thema, was immer wieder aktuell ist, von dem wir auch manche schon gehört haben. Und doch ist das angefochten. Und ich danke dir, dass ja, du dazu was zu sagen hast und bitte dich, dass wir auf deinen Willen hören dürfen und ihn auch erkennen können heute Morgen. Amen. Ja, wir haben jetzt circa ein Jahr Corona-Pandemie. Das ist für niemand was Neues. Ich denke, dass für den einen oder anderen in dieser Zeit der Wert von Familie was ganz Neues geworden ist. In Zeiten von Beschränkungen, von Isolationen, wenn man wenigstens in Familie oder manchmal sogar in Großfamilie zusammen sein konnte und wenigstens dort Gemeinschaft wahren durfte. Genauso andersrum hat vielleicht der ein oder andere, der keine Familie hat, der alleinstehend ist, sich umso mehr gewünscht, irgendwie eine Familie auch zu haben. Gleichzeitig zeigt die Zeit aber, in der wir leben, mit Isolation, mit Einschränkungen, in denen Familien auch mehr als zuvor auf einem Haufen sind, wie labil und gefährdet dieses Konstrukt doch ist. Ich habe mal nachgeschaut, ich habe leider keine, oder was heißt leider, aber ich habe keine finalen Zahlen für 2020 gefunden, was die Scheidungsrate angeht. Aber ich habe gelesen, dass allein im ersten Lockdown letztes Jahr, von März bis irgendwann Mai, wann der war, dass in dieser Zeit circa 5-mal mehr Scheidungen eingereicht wurden als in dem Durchschnitt der Jahre davor. Man geht traurigerweise davon aus, dass das 2020 das Rekordjahr der Scheidungen in Deutschland sein wird. Also wir kennen zum einen Wert und Wichtigkeit, zum anderen Anfechtung und Gefahr und auch Zerbruch von Ehen und Familien. Und wir gehen ja gemeinsam durch den Kolosserbrief durch und da gibt der Text heute vor, dass wir uns nochmal mit Ehe und Familie beschäftigen. Wir hatten vor 2 Wochen das Eheseminar und es wird deshalb auch einiges Wiederholung sein von dem, was der Wilfried vor allem am Sonntag gesagt hat. Aber Wiederholung schadet ja nicht. Der Wilfried hatte die Parallelstelle im Epheserbrief und wir werden heute im Kolosserbrief nochmal draufschauen. Ich lade euch ein, wer möchte, Kolosser 3 aufzuschlagen und dort die Verse 18 bis 21. Und wer möchte, darf auch in Epheser 5 einen Finger drin haben, weil ab und an werde ich dann doch auch nochmal ein paar Verse aus dem Epheserbrief zitieren. Ich lese sie mal vor. Kolosserbrief, Kapitel 3, Abvers 18. Da steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig, oder andere Übersetzungen sagen, nicht mutlos werden. Und ich habe das Thema überschrieben heute, damit Familie gelingt, braucht es Gehorsam, Unterordnung und Führung und Verantwortung. Diese 3 Bereiche möchten wir uns natürlich in Kürze aufgrund der Zeit gemeinsam anschauen. Wir ändern unsere Betrachtung ein bisschen von der Reihenfolge her, wie es im Text vorgegeben ist, um die Predigt letztendlich mit dem aus meiner Sicht wichtigsten Punkt dann abzuschließen. Wir werden mit den Kindern anfangen, werden übergehen zu den Frauen und dann mit den Ehemännern schließen. Aber Achtung, vor allem ihr Männer, ihr tut sehr gut daran, auch am Anfang schon zuzuhören, weil vieles von Kindern und Frauen sehr stark mit euch oder von euch sogar abhängt und mit euch auch zu tun hat. Ja, damit Familie gelingt, braucht es Gehorsam. Das geht mehr in die Richtung der Kinder. Das mag sehr berechnend klingen, wenn Kinder uns fragen als Eltern, wie kann ich Gott gefallen? Und wir denen dann antworten, wenn du tust, was wir dir sagen und du uns gehorchst. Und ich bin ja selber Vater und weiß, gehorsame Kinder bringen auch echt einige Annehmlichkeiten mit für uns Eltern. Und der ein oder andere muss vielleicht sich wirklich fragen, ob er nicht da mehr den Eigennutz im Hinterkopf hat, wenn Kinder gehorsam sind. Trotzdem verändert es nicht die biblische Wahrheit, die dahinter steckt, dass gehorsame Kinder Gott gefallen. Weil das ist das, was wir hier in Kolosser 3, Vers 20 lesen. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Also ein bisschen moderner gesagt, das gefällt Gott. Du kannst Gott gefallen, wenn du deinen Eltern gehorchst. Und das passiert natürlich vor allem in Kinder- und Jugendalter. Dann, wenn wir noch bei unseren Eltern zu Hause leben, wenn wir in irgendeiner Form meist auch noch materiell, finanziell, vielleicht auch psychisch, seelisch von ihnen abhängig sind. Wenn wir noch im Haus der Eltern sind, dann gilt da auch das Wort der Eltern. Und Gott sagt, sei den Eltern gehorsam. Das ist was Elementares, auch für uns Eltern, dass wir unseren Kindern dabei unterstützen, in diesem Lernprozess, dass wir sie da anleiten, weil, wir haben das auch vor 2 Wochen gehört, wer seinen Eltern nicht gehorcht, der sehen kann, wie soll der eines Tages Gott gehorchen, den wir ja nicht sehen? Wir dürfen als Eltern hier unterstützen und sollen sogar unterstützen. Aber nochmal zurück zu den Jüngeren. Im Text lesen wir hier, seid den Eltern gehorsam in allem. In allem? Ja, in allem. Es mag da Grenzen geben. Es kann sein, dass es vielleicht gegen Gottes Wort geht. Dann gibt es da gewisse Grenzen. Aber ich glaube, das ist eher relativ selten. Also Gottes Wort spricht hier schon eindeutig. Und ich denke, ich weiß das aus meiner Zeit, die ist zwar schon ein bisschen her, aber ich kann mich erinnern, gerade im Teenie-Alter, da gibt es so manche Konflikte zwischen Eltern und Jugendlichen. Und ganz ehrlich, ihr, die ihr jetzt jugendlich seid, ich weiß, eure Eltern, die sind nicht so cool wie ihr. Die verstehen manches einfach auch nicht, wie man das jetzt gerade verstehen muss. Und bei Weitem, da nehme ich mich wieder mit rein, Eltern machen nicht alles richtig. Vermutlich machen Eltern sogar sehr viele Fehler. Aber Gottes Wort gilt trotzdem. Und ich möchte euch einladen und ermutigen, wenn ihr den Eindruck habt, eure Eltern verstehen euch nicht, dann betet für eure Eltern. Sie brauchen das. Und wenn Gott sie nicht so verändert, dass sie am Ende vielleicht tatsächlich genauso denken, wie du denkst, dann gilt immer noch, dass Gott sagt, sei ihnen gehorsam. Gehorch ihnen trotzdem. Ich möchte da ermutigen mit einem Beispiel aus der Bibel. Ein 12-jähriger Junge, sehr bekannte Geschichte, der ging mit seinen Eltern nach Jerusalem. Die Eltern gingen wieder heim und haben ihn, ich will nicht sagen vergessen, sie dachten, er wäre bei der Verwandtschaft. Und irgendwann haben sie gemerkt, er fehlt und sie haben ihn gesucht. Und die Rede ist von Jesus, den sie gesucht haben, und sie haben ihn dann im Tempel entdeckt, wie er mit einigen Gelehrten dort diskutiert hat oder sich ausgetauscht hat. Und nach ein bisschen hin und her heißt es dann in Lukas 2, 51, er, Jesus, ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und wenn der Sohn Gottes, Jesus Christus, Gott persönlich, sich seinen irdisch-leiblichen Eltern untergeordnet hat, dann meine ich, dass für uns kein Argument mehr übrig bleibt für Ungehorsam. Weil Jesus, der Sohn Gottes, hat es uns vorgelebt. Und da möchte ich euch ermutigen, euch an ihm zu orientieren. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Wie gesagt, ich weiß das noch von früher und ich merke das oft jetzt eben auch an eigenen Kindern. Da ist viel Potenzial auch für Konflikte da. Aber damit Familie gelingt, braucht es Gehorsam. Und damit Familie auch gelingt, braucht es Unterordnung. In Vers 18 schreibt Paulus hier an die Gemeinde, die in Kolossä war, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Nun, das Thema ist heute überhaupt nicht mehr populär. Und ich weiß, dass Unterordnung auch sicher nicht jeder Frau Sache ist. Und wir werden gegen Schluss der Predigt sogar noch eine Ursache finden, warum das auch so sein kann. Und trotzdem ist Unterordnung generell ein ganz fester Bestandteil in Gottes Ordnungen für unser Leben. Es gibt es eben einerseits für die Ehe, wie wir es hier sehen, es gibt es aber zwischen Bürger und Staat, wo so ein Ordnungsverhältnis besteht. Es gibt es für Arbeitnehmer, Arbeitgeber, spricht die Bibel oft von Knechten und Herren. Es gibt es auch in Gemeinde, da gibt es Gemeindeleitungen mit Ältesten. Und auch die Gesamtgemeinde selbst ist Christus untergestellt oder soll sich Christus unterordnen. Also es ist etwas, mit dem Gott einfach auch unser Leben gestaltet hat und wie er sich unser Leben vorstellt, dass es Abhängigkeiten gibt und dass sich der eine dem anderen unterordnet. Und mir geht es heute nicht darum, bei euch Schwestern irgendwie einen Mangel an Unterordnung aufzudecken, sondern ich möchte euch eigentlich vielmehr mit einigen Wahrheiten ermutigen, eure besondere Stellung vor Gott zu erkennen und diese dann hoffentlich auch in irgendeiner Form praktisch ausleben zu können. Und ich möchte anfangen mit einem ersten Punkt, mit der Ehefrau als Gehilfin. Wir haben das vor 2 Wochen auch gehört von dem Wilfried Block. Es ist uns ja bekannt, dass im Schöpfungsprozess Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich möchte ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, in 1. Mose 2. Und ich möchte 2 Dinge betonen. Zum einen, welch ein Segen eine Hilfe sein kann oder welchen Segen auch in einer Hilfe liegt. Und zum anderen, ja, wie falsch diese volkstümliche Meinung ist, dass Hilfe oder Gehilfen was Abwertendes darstellt. Weil ganz ehrlich, wer von uns ist nicht dankbar über Hilfe? Hilfe sagt ja, ich brauche jemand für irgendwas. Dann frage ich um Hilfe. Und gerade wir Männer brauchen doch in so vielen Bereichen auch die Hilfe unserer Ehefrau. Das geht schon los. Was kann ich anziehen? Was passt zusammen? Und geht weiter mit vielleicht gravierenderen Dingen in unserem Leben. Wie oft habe ich schon einen guten Ratschlag von meiner Frau bekommen oder einen Gedankenanstoß, der mich in eine gewisse Richtung dann gebracht hat oder auch von einer gewissen Richtung bewahrt hat. Wie kann man Sachen sagen, wie kann man sie nicht sagen? Wo geht es dran? Wo ist es dran, milde zu sein? Einfach, ja, eben auch viele Stärken der Frau zu erfahren durch Hilfe. Eine Hilfe kann letztendlich ja auch wie eine Assistentin handeln, die ganz, ganz viele Bereiche völlig eigenständig führt und lebt und entscheidet und natürlich mit ihrem Mann im Austausch ist und vielleicht auch gewisse abgesprochene Punkte hat, wo sie sagt, hier Mann, bitte entscheide du das. Es kann sein, oder nicht es kann sein, sondern vielleicht, mir gefällt das Wort nicht, aber ich habe kein besseres gefunden, die eine Ehefrau als Hilfe, die ihrem Mann in gewisser Art und Weise berichtet, weil der Mann letztendlich der ist, die Verantwortung trägt. Und des Mannes Hilfe ist auch dazu da, den Mann zu hinterfragen und zu korrigieren. Weil, wer könnte das nicht besser als die eigene Ehefrau hoffentlich, die den Mann hoffentlich auch am allerbesten kennt. Und das Ganze dann nicht aufgewühlt oder sogar als Furie, sondern ehrend in Liebe und auf das Beste des Mannes bedacht sein. Jeder braucht Korrektur, auch wir Männer. Und da darf uns unsere Ehefrau eine sehr große Hilfe sein. Und wenn man noch meint, dass Gehilfin irgendwie minderwertig wäre, dem möchte ich nochmal sagen, dass das Wort, was in 1. Mose 2 beschrieben wird, für dass Gott dem Menschen eine Hilfe machen will, dass das gleiche Wort ist, wie Gott an anderen Stellen für sich selber nutzt. Ich habe einen Vers gefunden im Psalm 33, Vers 20, da steht, unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Dieses Wort Hilfe hier ist im Hebräischen genau der gleiche Wortstamm wie das, was für die Frau verwendet wird am Anfang der Bibel. Und es gibt andere Verse dazu, aber den mal als Beispiel. Ich dachte, ist das nicht eine der höchsten Adelungen eigentlich, die es gibt für die Frau? Den gleichen Titel zu haben, wie Gott sich selber gibt für sein Volk Israel damals, aber auch für alle Gotteskinder heute. Also ich fand es richtig schön zu hören vor 2 Wochen und das, muss ich sagen, ist für mich ein richtig gutes Argument dagegen zu sagen, Hilfe ist ja irgendwie nur so nebendran. Nein, eine Hilfe ist was elementar Wichtiges und Gott ist selbst unsere Hilfe. Und ich möchte abschließend zu diesem Punkt euch Frauen ermutigen, weiß, dass das auf mich dann wahrscheinlich auch noch zurückkommt, frag deinen Mann mal, wo er deine Hilfe erwartet. Und wenn er dir das dann sagt, dann ist es dir auch möglich, dich ihm in dieser Sache vielleicht unterzuordnen und ihn da wirklich konkret unterstützen zu können. Dann ein zweiter Punkt ist die Frau als Zeugnis oder auch das Zeugnis der Ehefrau. Es gibt einen anderen Abschnitt in der Bibel, im 1. Petrusbrief. Wir werden da jetzt nicht ganz genau reinschauen, aber in 1. Petrus 3, da geht es in 6 Versen auch um die Ehefrau. Und Petrus fordert die Gemeinde da auch auf, sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Und ganz interessant ist, welches Ziel hiermit verfolgt wird. Er sagt, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Worte gewonnen werden. Also geht es darum, wie andere die Frau wahrnehmen und ein Ziel soll sein, dass da Menschen zum Glauben kommen können. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das da im 1. Petrus erstmal gemeint für die ungläubigen Ehemänner, die es vielleicht gibt von den Frauen, dass diese durch den Wandel beeindruckt sind und dann dadurch auch zur Erkenntnis Gottes kommen können. Aber ich habe ein bisschen weiter gedacht und dachte, ja, ist es nicht auch möglich, dass gerade Frauen ihr Umfeld positiv beeinflussen können durch ihren Wandel. Frauen, die ja viel mehr als wir Männer sein, beziehungsorientiert sind, die auch mal schneller vielleicht Gefühle, Emotionen miteinander tauschen, ausdrücken, die grundsätzlich auch viel schneller eigentlich so ein soziales Netzwerk aufbauen. Kann es nicht sein, dass es da ein Hingucker für die Welt ist, wenn es da eine Frau gibt, von der man weiß und die es auch sagt, dass sie ihren Mann respektiert, ihn ehrt, und gerne auch mit ihm verheiratet ist, dass es nicht darum geht, wer kann die beste Story über den Mann erzählen, was er wieder alles falsch gemacht hat, oder was gäbe es eigentlich für andere schöne Männer in dieser Welt, sondern eine Frau, die dort in solchen Kreisen vielleicht Dankbarkeit ausdrücken kann gegenüber dem, wie Gott ihr einen Mann geschenkt hat. Damit sie ohne Worte gewonnen werden. Und ich möchte euch Ehefrauen hier wirklich ermutigen. Ihr habt eine ganz besondere Aufgabe von Gott bekommen, ein Zeugnis in dieser Welt zu sein durch euren Wandel. Wir haben heute Morgen leider nicht die Zeit dazu, aber wer noch nicht überzeugt ist, was Gottes Ordnung hier eigentlich vorgibt und dass das bei Nichten was ist, wo man sagen muss, naja, hier die Frau muss sich unterordnen, sondern was Gott eigentlich in der Ehefrau sieht, überhaupt in Frauen, aber auch in Ehefrauen, den lade ich mal wieder ein, Sprüche 31 zu lesen. Da wird eine Frau beschrieben und aus meinen Augen wird hier eigentlich eine wahre Managerin beschrieben. Man könnte fast sagen, eine Unternehmerin, die ihre Familie anleitet, die Dinge organisiert und wo klar hervorgeht, dass ein ganz, ganz großer Teil des Familienwohls an der Frau hängt und sie beeinflussen darf und kann. Und damit möchte ich euch ermutigen, euch dieser Stellung bewusst zu sein und die auch einzunehmen vor Gott. Und ich möchte irgendwie auch was Befreiendes für euch hoffentlich mitgeben. Und zwar, wer sich unterordnen darf, der hat ein großes Vorrecht, der kann nämlich Verantwortung abgeben. Weil die Verantwortung liegt dann woanders. Und er macht es nicht, oder in dem Fall die Frau macht es dann nicht, weil es ihr einfach egal wäre und sagt, ja, nö. Sondern weil Gottes Ordnung das so vorsieht. Weil Gott die Verantwortung bei jemand anderes sieht. Und da sind wir jetzt genau richtig bei den Männern. Denn damit Familie gelingt, braucht es Führung und Verantwortung. Paulus schreibt, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Was mir früher nicht bewusst war, was man sich alles so an Land zieht, in Anführungszeichen, wenn man als Mann heiratet. Also da ist ja sehr viel Schönes, viel Genuss und Freude, auch die eine oder andere Herausforderung, aber vor allem einen riesigen Berg an Verantwortung, den Gott da mitgibt. In Epheser 6, 5 muss es sein, 23, wird der Mann als das Haupt der Frau bezeichnet. Und genauso wie im Kolosserbrief wird dort gesagt, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Mit einem entscheidenden kleinen Zusatz. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie Christus, ist das der Maßstab für uns Männer? Ja, so wie es die Bibel sagt, schon. Christi Liebe ging bis in den Tod. Und das ist die Frage, wer von uns Männern kann das schaffen? Niemand. Aber es verdeutlicht, mit welcher Hingabe Männer ihre Frauen lieben sollten. Und ich möchte, und es ist von Vorteil, dass ich verheiratet bin, weil da kann ich immer mich voll mit reinnehmen und rede nicht irgendwie vom grünen Tisch. Ich möchte uns Ehemänner fragen, sind wir bereit, alles für unsere Ehefrauen zu geben? Im Epheser lesen wir auch, dass es so eine Art Verpflichtung ist, dass der Mann seine Frau liebt. Aber es wird weiter erklärt, dass es eigentlich auch was ganz Logisches ist, weil die Bibel sieht verheiratete Männer und Frauen wie eins, ein Fleisch. Und das heißt, wenn ich meinem Gegenüber, meiner Frau, Gutes tue, dann tue ich eigentlich mir selber Gutes. Also es ist ja dann auch nur logisch, dass ich das Beste für mich selbst und in dem Fall für meine Frau dann suche. Und ich bin jetzt ein bisschen über 8 Jahre verheiratet und die Praxis zeigt doch, wenn es meiner Frau gut geht, dann geht es mir meistens auch gut. Und ich möchte uns Männer ermutigen, Liebe, das kann man auch manchmal öffentlich zeigen. Das muss nicht so sein, dass man überhaupt nicht erkennt, dass zwei Menschen miteinander verheiratet sind. Das darf auch nach außen sichtbar sein. Ein kleines Arm um die Schulter legen, ein freundliches Wort, ein freundliches Lächeln zu meiner Frau oder sogar ein Kuss. Das ist möglich. Ja, eigentlich ganz einfach und doch scheinbar oft so schwer. Aber die Männer, manchmal glaube ich, kann das Wunder wirken. Also möchte ich euch echt einladen. Zeigt eure Frau, dass ihr sie liebt. Von ganzem Herzen. Der Vers geht weiter und sagt, und seid nicht bitter gegen sie. In Kolosser 3 wieder. Oder auch, man könnte sagen, nicht ärgerlich. Das ist wahrscheinlich eine Tendenz, viel mehr von Männern zur Frau als umgekehrt, dass eben Männer auch mal grob und ärgerlich mit ihrer Frau werden. Und das kann ziemlich bitter werden für die Frauen und ihre Gefühle, weil die werden dadurch verletzt. Und ich möchte an uns Männer einfach richten, bitte passt auf eure Ehefrauen auf. In 1. Petrus 3, wo es eigentlich viel um die Frau geht, geht es dann auch um die Männer. Da heißt, dass wir einsichtig mit unserer Frau sein sollen. Wir sollen mit ihr als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Man fragt sich ja oft, wo ist denn die Frau ein schwächeres Gefäß? Also mir fällt vieles ein, da würde ich denken, das ist doch das viel stärkere Gefäß. Aber ich glaube, im Bereich der Gefühle, da sind Frauen meist zumindest wirklich schwächer. Und ich möchte uns ermutigen, passt, lasst uns da aufpassen auf unsere Frauen. In Petrus heißt es dann tatsächlich sogar, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also da hängt irgendwie auch unsere Beziehung zu Gott mit dran, wie wir mit unseren Frauen umgehen. Und dann möchte ich noch ein paar Gedanken zum Mann als Haupt der Frau weitergeben, die mir echt wichtig geworden sind. Einerseits vor 2 Wochen, aber auch schon ein bisschen davor und danach, als ich mich mit dem Thema wieder beschäftigt habe. Haupt bedeutet, das haben wir gehört, nicht Herrscher oder Pascha, der sich bedienen lässt und alles irgendwie, also sozusagen nur der Bestimmer ist und sein Bestes daraus sucht. Nein, Haupt bedeutet, der dienende Leiter einer Familie zu sein. Ein solcher liebt seine Frau und Familie, sorgt für sie, beschützt sie und ist auf das Beste bedacht für Frau und Familie. Und ich möchte dich fragen, bist du ein Vorbild für deine Ehefrau? Bist du der geistliche Vorreiter in der Familie? Ist bekannt, wenn es Fragen gibt. Da gehe ich zu meinem Mann, da gehe ich zum Papa, weil der kennt sich da aus oder der wird dann mit mir diese Fragestellung vielleicht betrachten und auch eine Lösung finden. Bist du der Leitplankenleger, der dir den Weg ebnet für deine Familie, der sagt, wo sind Grenzen? Auch der Prioritätensetzer, der festlegt, hey, in dieser Reihenfolge sind bestimmte Sachen mir und auch uns als Familie wichtig. Und kümmern wir uns um das geistliche Wohl unserer Frau? Und da muss ich echt zulegen. Es geht so leicht, sich um alles Mögliche zu kümmern. Aber meine Frau zu fragen, was hast du heute Morgen gelesen? Lieber mal nicht, weil dann kommt vielleicht raus, dass ich selber nichts gelesen habe. Oder komm, lass uns gemeinsam beten. Einfach um das geistliche Wohl auch unserer Frau zu schauen. Und die Männer, was ich vorhin verschwiegen habe, als wir uns ein bisschen mit der Frau beschäftigt haben, ist folgende berechtigte Frage, die Frauen und Schwestern stellen können. Das passt gut auf. Unter was genau soll ich mich unterordnen? Unterordnung funktioniert ja nur dann, wenn auch Führung und Leitung da ist. Wir können uns im Straßenverkehr nicht dem Staat unterordnen, wenn es gar keine Verkehrsregeln gibt. Weil dann gibt es da nichts, an was wir uns halten könnten. Und ich weiß nicht, ob wir das als Männer ergreifen, was das bedeutet. Das bedeutet, der Mann hat die Grundlage zu schaffen, dass die Frau überhaupt ihrem Auftrag aus Gottes Wort nachgehen kann. Also wir sind verantwortlich, wenn wir nicht führen und auch nicht leiten, dass unsere Frau sich nicht unterordnet und auch gar nicht unterordnen kann und somit Gott nicht gehorsam sein kann. Und ganz ehrlich, die Erkenntnis, die hat mich echt mal richtig geflasht. Zu realisieren, hey, also ist ja schon schlimm genug, wenn ich nach mir selber nicht gucke, aber ich bin da auch noch schuld daran, dass meine Frau vor Gott nicht ordnungsgemäß leben kann. Und ich denke, viele werden mir zustimmen, wenn sie gläubig sind, dass natürlich es gibt, auch vom Charakter, gibt es verschiedene Dinge, die schwierig sein können bei diesem Verhältnis Mann-Frau und auch Unterordnung, aber dass eigentlich eine gläubige Ehefrau bereit ist, sich unterzuordnen, genau dann, wenn sie merkt, mein Mann möchte seine Stellung und Verantwortung wahrnehmen. Und er macht es nicht perfekt. Ich glaube, niemand erwartet einen perfekten Ehemann, aber einen, der sich einsetzt für sie, also für die Frau und für die Familie und der da vorangehen möchte. Wie gesagt, eine riesige Verantwortung. Aber auch da möchte ich uns Männer ermutigen, Gott hat es wohl so vorgesehen und hat uns als würdig erachtet, diese Verantwortung zu tragen. Und er wird uns auch dabei helfen. Die Zeit ist fast um. Wir möchten ganz kurz noch einen Blick auf die Rolle als Vater werfen, die auch viele Männer einnehmen. Wir haben das auch vor 2 Wochen gehört. Wir haben eine wunderschöne, besondere Aufgabe, aber auch eine schwere Aufgabe, weil wir mit das Gottesbild unserer Kinder prägen. Wenn Gott sich als Vater vorstellt, dann werden unsere Kinder eben erstmal auf uns schauen, auf den Papa, den sie kennen. Und lasst uns das präsent vor Augen behalten, vor allem dann, wenn wir vielleicht gerade selber irgendwo kämpfen, irgendwo Schwierigkeiten haben oder müde sind oder wie tritt ich meinen Kindern gegenüber auf? Ist es genervt, dass sie jetzt schon wieder kommen? Ist es überhart reagiert oder ist es, lass mich in Ruhe, ist mir alles egal? Oder ist es doch als liebender, freundlicher, fürsorglicher und erziehender Vater? Und der dann genau das prägen und auch vorleben darf, natürlich in unvollkommener Form, aber so wie Gott sich als Vater auch uns vorstellt. Ein entscheidender Baustein, den habe ich in den Psalmen gefunden, da steht im Psalm 78, Vers 5, Und er, Gott, gebot unseren Vätern, es ihren Vätern zu verkünden, ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse. Die Kinder, die noch nicht geboren werden sollten, damit auch sie dann aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Also das Ziel ist, die Kinder auf Gott hinzuweisen, ihnen von den Taten zu erzählen und sie dazu zu bringen, mit Gottes Hilfe sie zu ermutigen, auch ihr Vertrauen auf Gott zu setzen. Das dürfen wir als Väter mitprägen. Und ich dachte, als ich das so las, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht mutlos werden. Ja, das geht halt auch so schnell. Und ich musste mich einige Male bei meinen Kindern schon entschuldigen. Ja, wenn man sie zu irgendwas reizt, wenn man sie anstachelt, aufstachelt, das ist schlimm. Aber ich dachte, was sind wir für Väter, wenn wir dafür sorgen, dass unsere Kinder mutlos werden? Kinder, die so viel Ermutigung auch brauchen. Wenn wir sie dauernd vergleichen, bloßstellen, vielleicht sogar vernachlässigen, ignorieren, dann bist du als Papa mitverantwortlich am seelisch kaputten Zustand deines Kindes. Ich möchte nochmal das Martin-Luther-Zitat vorlesen. Eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist. Und man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch wieder herausbringen will. Also wir haben eine ganz entscheidende Rolle. Wie prägen wir unsere Kinder? Was geben wir ihnen mit? Und da möchte ich ein paar Fragen zur Selbstprüfung stellen, mit diesen auch schließen. Das gilt natürlich für Väter, aber auch für Mütter. Und ich habe überlegt, es geht sogar darüber hinaus, es kann auch für Großeltern gelten oder einfach jeden, der in irgendeiner Form Kinder bei sich hat und mit ihnen zu tun hat. Natürlich primär die Eltern. Welche Prägung bekommen unsere Kinder in ihrem Elternhaus mit? Lernen sie die Prinzipien der Bibel? Lernen sie Geschichten und Charaktere der Bibel kennen? Und können sie die Liebe von Gottes erleben und spüren? Und als letztes, aber vielleicht fast wichtigstes, ist etwas vom Leben Christi im Alltag der Familie zu sehen. Weil Kinder wollen Echtheit sehen und keine Heuchelei. Ich habe gehört, dass der allermeiste Grund, den Jugendliche oder auch junge Erwachsene nennen, die in gläubigem Umfeld aufgewachsen sind und sich dann abwenden von der Bibel, vom Glauben, dass der allermeiste Grund, den sie nennen, ist, dass sie sagen, meine Eltern haben unter der Woche was völlig anderes gelebt, als sie sonntags vorgegeben haben. Und das möchten wir nicht. Also eine ungeheure Verantwortung, die wir da als Eltern auch haben. Sind wir authentisch mit dem, was wir sagen und was wir unseren Kindern vorleben? Ja, damit Familie gelingt, braucht es Gehorsam, es braucht Unterordnung und es braucht Verantwortung und Führung. Und es braucht Gottes Beistand. Weil Gott ist es, der Ehe und Familie eingesetzt hat. Und er gibt uns in seinem Wort gewisse Anleitungen. Die haben es irgendwie in sich. Aber ich hoffe, dass wir alle zusammen, je nachdem in welchem Stand wir natürlich auch sind, mit Gottes Hilfe an unseren Ehen und Familien weiterarbeiten. Dass wir dranbleiben. Dass es uns vielleicht gerade in solchen Zeiten, wo Dinge geschlossen und eingeschränkt werden, wir mehr auf Ehe und Familie auch beschränkt sind, dass wir gerade dann uns die Zeit nehmen, um da dran zu arbeiten. Und wenn ihr vielleicht gerade nicht mehr oder noch nicht in diesem Stand seid, dann betet für Ehepaare und Familien. Die brauchen das. Da ist so viel Gebet notwendig. Und betet auch für euch, dass Gott euch vorbereitet für eine Zeit, in der ihr vielleicht auch in einer dieser besonderen Stellungen von Gott gehoben werdet. Damit Familie gelingt, braucht es Gottes guten Beistand. Amen. Herr Jesus, hab Dank für dein Wort und danke, dass du Familie eingesetzt hast, Mann, Frau und Kinder, wenn du sie schenkst. Und ich bete für uns, dass wir an deinem Willen und in deinen Ordnungen leben dürfen. Und sei jetzt bei jedem hier mit in diesem weiteren Sonntag, auch in der nächsten Woche. Ja, steh ihm bei, weil wir brauchen dich. Und hab Dank, dass du heute noch erlebbar bist und dass du unser treuer, guter Gott bist. Amen.